SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Katja Burg. Jetzt hat SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz so gut durchgehalten und auch das dritte sogenannte Triell im Fernsehen als Gewinner geschafft. Da muss ihm die Opposition auf den letzten Metern noch einen Termin im Finanzausschuss aufbrummen. So kann's gehen in einer Demokratie und das dürfte heute eine echte Herausforderung für das Scholz'sche Wahlkampfteam gewesen sein. Denn von Scholz' drei eigentlich geplanten Wahlkampfauftritten in Baden-Württemberg mussten zwei abgesagt werden. Im Finanzausschuss ging es um die Ermittlungen der Geldwäsche-Spezialeinheit FIU. Nach der Befragung gab der SPD-Bundesfinanzminister sich gewohnt selbstsicher.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, noch einmal zu erläutern, dass wahrscheinlich die letzten drei Jahre die besten Jahre waren für die Aufstellung unserer Behörden im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Eine große Aufgabe, denn durch die Verschärfung der Geldwäschegesetzgebung der letzten Jahre sind immer mehr Beteiligte verpflichtet worden, Meldungen abzugeben, zum Beispiel die Notare in jüngster Zeit. Und diese Meldungen sind natürlich dazu gedacht, dass wir sie dann bewerten und auswerten können. Dieser Prozess muss und wird auch noch weitergehen.
Eine Einschätzung, die Dirk Peglo, der stellvertretende Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, teilt. Vor allem, weil Deutschland im internationalen Vergleich beim Verhindern von Geldwäsche immer noch ganz hinten steht, sagt er.
Wir stehen in Deutschland im internationalen Vergleich nicht unbedingt ganz vorne. Ich würde eher sagen, wir sind das Geldwäscheparadies. Es ist eben nach wie vor noch möglich, in Deutschland eben ein Haus zu erwerben, was mehrere Millionen Euro wert hat, das Geld bar zu übergeben, ohne dass ich in irgendeiner Form jetzt mich legitimieren muss. Ich meine, formhalber müsste ich das, aber letztlich wissen wir alle, dass das eine Möglichkeit ist, die in Deutschland eben vorhanden ist. Insofern natürlich auch von vielen Menschen, die illegale Vermögenswerte haben, eben dann auch genutzt wird.
Der Vizevorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Dirk Peglo im Interview mit SWR aktuell. Vom Tisch der potenziellen Finanzskandale runter sind übrigens die Vorwürfe gegen die AfD und namentlich gegen Spitzenkandidatin Alice Weidel. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hatte wegen Spenden aus der Schweiz über mehrere Jahre gegen sie und drei weitere Mitglieder ihres Kreisverbands am Bodensee ermittelt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht für einen strafbaren Verstoß gegen das Parteiengesetz, so die Konstanzer Behörde. Ins Ausland. In Russland, Sie haben es gehört, waren Parlamentswahlen und das Ergebnis ist wenig erstaunlich. Nach der Auszählung von fast 100% der Stimmen hat die Regierungspartei von Präsident Putin, Geeintes Russland, die Wahl gewonnen. Die internationale Gemeinschaft hatte die Wahl ohnehin kritisch begleitet. Die Bundesregierung fordert die Aufklärung von Betrugsvorwürfen. Es habe sehr ernstzunehmende Hinweise von Wahlbeobachtern und russischen Oppositionspolitikern auf massive Unregelmäßigkeiten gegeben. Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff in SWR aktuell zu den Möglichkeiten, jetzt von internationaler Seite die Opposition in Russland zu unterstützen.
Ganz ruhig und geduldig denjenigen auf eine Art und Weise helfen, die ihnen im Land nicht schadet. Das wird aber immer schwieriger. Sie wissen ja, dass die deutschen Parteien politische Stiftungen haben. Wir haben die Friedrich-Naumann-Stiftung in Moskau. Das Büro der Stiftung dort leistet hervorragende Arbeit mit Liberalen. Aber es ist für die Partner auch der anderen Stiftungen, der Böll-Stiftung oder der Adenauer-Stiftung, immer schwieriger, mit uns zu kooperieren, weil die Verwaltung ganz schnell dabei ist, jemanden zum ausländischen Agenten zu erklären, wenn er auch nur an einem Seminar teilnimmt oder eine Auslandsreise mal annimmt. Es macht es für die Stiftungen sehr, sehr schwierig. Umso wichtiger ist es aber, diejenigen, die noch bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, diejenigen, die noch auf Missstände hinweisen, diejenigen, die noch sich für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen, zu unterstützen, dort, wo das möglich ist.
Der FDP-Politiker und Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff. Spektakulär und nicht ganz ungefährlich. Der Ausbruch des bisher übrigens namenlosen Vulkans auf der Kanareninsel La Palma hat dazu geführt, dass bislang 5000 Menschen weggebracht werden mussten. Aber dank dieser guten Vorbereitung scheint auch bisher niemand zu Schaden gekommen zu sein. Die Geophysikerin Ellen Gottschemmer vom Karlsruher Institut für Technologie KIT vermutet übrigens auch keine großen Beeinträchtigungen des Luftverkehrs, wie wir sie 2010 beim Ausbruch des isländischen Vulkans zum Beispiel gesehen haben.
Ein ganz großer Unterschied ist natürlich zu Island, dass in Island der Vulkan unter einem Gletscher ausgebrochen ist. Und immer wenn Wasser oder Eis oder Schnee mit Magma in Berührung kommt, dann gibt es ganz starke Explosivität und dabei entsteht Asche. Und deswegen gab es da auch so viel Asche, die da entstanden ist. Und das ist jetzt hier ja nicht der Fall. Wir haben ja keinen Gletscher. Es kann sein, dass Lava ins Meer fließt und dann da mit Wasser in Berührung kommt, aber das hat einen ganz anderen Effekt. Also ich denke, dass der Flughafen dort sicherlich betroffen sein könnte. Und vielleicht auch die Nachbarinseln, aber so eine große Aschesäule erwarte ich jetzt hier da nicht.
Die Geophysikerin Ellen Gottschemmer mit ihrer Einschätzung zum Vulkanausbruch auf La Palma. Das Auswärtige Amt rät inzwischen von Reisen auf die Insel ab. Reisen in die USA dagegen sollen von November an für Europäer wieder möglich sein, wenn sie geimpft sind, hat das Weiße Haus mitgeteilt.
Fokus Südwest.
Klimaschutz ist das große politische Thema im Bundestagswahlkampf 2021. Da passt es, dass heute die Food Week mit dem Thema nachhaltig und klimaschonend Essen an den Start gegangen ist. Überall in Deutschland, auch zum Beispiel in Stuttgart. Vincent Klink ist Sternekoch in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Im SWR Aktuell-Interview hat der Fernsehpromi aus dem Südwesten Folgendes verraten.
Also ich habe die letzten 30 Jahre keine Papaya in der Hand gehabt. Wir machen ja jetzt zum Beispiel Zwetschgen ein. Wir haben Pfirsiche eingemacht, wir haben Birnen eingemacht, Tomaten eingekocht, Erdbeeren eingekocht. Damit können wir eigentlich zum Beispiel im Winter Desserts mit Früchten machen. Das Einzige, was ich zulasse, das ist Ananas. Das gibt's. Und dann, wenn dann gar nichts mehr geht, also ein bisschen was so Frisches im Winter ist nicht schlecht. Das ist dann Mango, das mag ich auch. Aber alles andere ist irgendwo überflüssig. Und dann gibt es zum Beispiel in meinem Berufszweig ja auch viele Ängste. Wenn ich kein Kaviar, keinen Hummer habe, keine Gänseleber, dann habe ich womöglich keine Sterneküche mehr und so weiter. Und es gibt natürlich noch so Betongourmets, die glauben, ohne Hummer ist gute Küche nicht möglich. Aber das ist eigentlich mittlerweile ein geringer Teil an Idioten.
Die Meinung von Vincent Klink, Küchenchef in der Wielandshöhe in Stuttgart-Degerloch. Klimafreundliches Essen anzubieten, ist auch in der Sterneküche kein Problem, sagt er. Die Debatte um sogenannte Impfvordrängler müssen wir jetzt im Herbst des zweiten Jahres Pandemie zum Glück nicht mehr führen. Dennoch musste die Justiz Anzeigen von Anfang des Jahres natürlich nachgehen und jetzt hat sich beim parteilosen Landrat des Donnersbergkreises herausgestellt, er hat sich nicht strafbar gemacht. Johannes Zinsmeister.
Landrat Gut hatte eingeräumt, dass er und weitere Mitarbeiter des Donnersbergkreises Anfang Januar gegen Corona geimpft wurden, obwohl sie nicht der Impfgruppe 1 angehörten. Gut begründete die Impfungen damit, dass nach regulär geplanten Impfungen noch Impfstoff übrig war, der damals hätte schnell verbraucht werden müssen. Dies sei ein regulärer Vorgang gewesen, heißt es jetzt von der Staatsanwaltschaft. Oberstes Ziel sei es, alle verfügbaren Impfdosen zu nutzen. Dies erlaube auch eine Abweichung von der Impfpriorisierung. Zusätzlich habe der zuständige Impfkoordinator damals von der Impfung des Landrats gewusst und diese genehmigt, sagte die Staatsanwaltschaft. Daher liege keine Straftat vor.
Und sonst so?
Die Message in der Flasche, die Flaschenpost. Ob in Kinderbuchklassikern wie Jim Knopf oder in der Hollywood-Schnulze Message in a Bottle mit Kevin Costner. Was gibt es Bewegenderes, als ein lange verschollenes Dokument Jahre später in einer Flasche am Strand zu finden? Gerade wieder passiert. Eine 9-Jährige aus Hawaii war die Glückliche. Kinder eben und ihr Spürsinn. Die Eltern hatten ihr nämlich eigentlich gesagt, sie solle den Müll liegen lassen. Eltern eben und ihre Fantasielosigkeit. Jedenfalls hat das Mädchen auf Hawaii, Abby Graham, der Versenderin aus Japan, Mayumi Kanda, mitgeteilt, dass sie ihre Flaschenpost gefunden hat. Die hat gestaunt, denn eigentlich war das Experiment 2002 für beendet erklärt worden. Das Ganze war ein Schulprojekt, das 1984 begonnen hatte. Die Nachwuchswissenschaftler wollten zur Meeresströmung im Pazifik forschen. Tatsächlich ist die Flaschenpost immer noch ein wissenschaftliches Tool, um Erkenntnisse über Meeresströmungen zu gewinnen. Und immer wieder tauchen solche Messages in a Bottle auf. Wir wissen nicht, ob Abby und Mayumi den Kontakt gehalten haben, aber eines wäre mal klar. Brieffreundschaft über 37 Jahre und 6000 Kilometer hinweg. Da kann WhatsApp aber einpacken.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.